Randwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
In der vergangenen Folge Brandwissen haben wir uns bereits mit der Cyberkriminalität beschäftigt. Es wurden unter anderem die Fragen geklärt, wo genau die Gefahren im Internet liegen, warum besonders Jugendliche betroffen sind und wie Cybergrooming funktioniert. Da dieses Thema noch sehr viel mehr Gesprächsstoff liefert, gibt es heute die zweite Folge mit Thomas Gabriel Rüdiger. Er ist einer der führenden Cyberkriminologen in Deutschland, Leiter des Instituts für Cyberkriminologie und hat eine Professur zu den Themen. Vor kurzem hat die Regierung in Österreich verkündet, dass sie ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige einführen wollen, ähnlich wie in Australien. Ich als 17-Jähriger schwanke gerade ein bisschen zwischen meinen Meinungen, weil hätte mir jemand vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren alleine, wo ich 14 war oder 13, gesagt, du kannst jetzt hier kein Social Media mehr nutzen, hier TikTok, alles vorbei, kannst jetzt Bücher lesen und keine Ahnung, irgendwie am besten Fall noch vielleicht irgendwie Filme gucken. Ich glaube, ich hätte einen Vogel gezeigt und meinte so, was soll das hier, Freiheit und Meinungsäußerung und so, gilt auch für Jugendliche. Mittlerweile schaue ich da wahrscheinlich auch ein bisschen anders drauf, auch auf Geschichten, die vielleicht in meiner Vergangenheit dann mal in Klassenchats ab und zu mal zu ein bisschen Reibung geführt haben. Und frag mich daher, ob dieses Social-Media-Verbot vielleicht wirklich auch in Deutschland sinnvoll wäre. Was ist da Ihre Meinung dazu?
Ja, also ich finde, du beschreibst ziemlich gut die Ambivalenz deiner Generation bei den Themen. Auf der einen Seite wollt ihr die sozialen Medien ja nutzen, weil ihr sie als eine Kommunikationsplattform, eine schnelle Informationsplattform auch irgendwie seht. Das ist ja auch was für Vernetzung. Auf der anderen Seite beschreibst du aber ziemlich gut auch, dass du natürlich erkennst, dass das auch irgendwie echte Schattenseiten hat. Und zwar problematische Seiten. Ich habe eigentlich früher immer gehofft, dass man damit weiterkommt, dass wir digitale Bildung vermitteln, ja, dass wir mehr Sicherheit im digitalen Raum machen, dass wir Täter herausholen, dass wir also den digitalen Raum, das Risiko dort drinnen zum Beispiel Opfer von Straftaten zu werden oder mit strafbaren Inhalten wie Gewalt und Pornografie konfrontiert zu werden, so gering halten, dass man das eigentlich vertreten kann, was noch übrig bleibt, indem man nämlich dann mit digitaler Bildung die jungen Leute darauf vorbereitet, wie sie dem begegnen können. Aber wir haben digitale Bildung nicht vermittelt. Wir haben die Sicherheit im Netz nicht erhöht. Die Betreiber haben die Sicherheit nicht erhöht gehabt. Das heißt, eigentlich haben wir in den letzten 20 Jahren Generationen in diesen digitalen Raum reingeworfen und gesagt, komm mal, renn mal da durch. Wir schützen dich aber nicht. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass das jetzt einen so krassen Übermaß an Problemen hervorgerufen hat, dass man jetzt als Gesellschaft nicht mehr um die Diskussionen drumherum kommt. Wohlwissend, dass das nicht per se die Lösung sein kann.
Wie und vor allem ab wann sollte denn Medienschulung ungefähr greifen? Also mit wie vielen Jahren müssen wirklich junge Leute instruiert werden, wie Social Media, wie diese digitale Welt funktioniert?
Ja, also es ist immer schwierig, die Frage zu beantworten, ab wann genau, weil es nämlich den Gedanken dahinter eigentlich gibt, ab wann sind welche Kinder wie im Netz? Und ich bin der Meinung, sobald das erste Kind in einer Altersstufe in irgendeiner Form im digitalen Raum kommt, müssen alle anderen Kinder auf die Risiken da drin vorbereitet werden. Und die Studien zeigen uns, dass es halt schon genug Kinder gibt, die in der ersten Klasse also Smartphones erhalten. Und mit Smartphones, meistens nicht selten auch unreguliert, und mit unregulierten Smartphones haben sie Zugang zum Social-Media-Bereich. Und das heißt, selbst wenn du selber kein Smartphone bekommst in der ersten Klasse, kann es sein, dass du bei einer Freundin bist und auch mit der Freundin guckst du dir irgendein Video an, die dir vielleicht gesehen hat mit einem problematischen Inhalt. Das heißt, wir müssen in dem Moment anfangen, digitale Bildung aufzuklären, wo Kinder in diesen Raum reinkommen. Und das ist im Prinzip dieselbe Diskussion so ein bisschen, wie wir sie gerade mit Social Media Verbot haben. Denn wir haben auch Kinder viel zu früh, auch viele Erwachsene und Eltern, in dieses Netz reingelassen mit den Smartphones. Und jetzt sieht man halt da, also ich meine, man muss es nochmal sagen, ein Kollege hat das mal gesagt, wie würdest du ein Kind in der ersten Klasse darauf vorbereiten, dass sie ein Video sieht, wie eine Katze im Mixer lebendig verarbeitet wird? Also wie soll man das machen? Und deswegen bin ich der Meinung, müssen wir wirklich über diese Verbotsdiskussion doch reden. Wohlwissend, dass es nicht immer funktioniert, dass also auch dies umgangen werden kann. Aber alleine diese Haltung bei den Eltern zum Beispiel, dass sie wissen, ist eigentlich verboten, sollte man jetzt nicht machen. Und nicht, ja, machen alle. Warum bist du der Einzige als Vater, der sein Kind hier nicht ein Smartphone für WhatsApp nutzt? Ist ja nur für einen Klassenchat. Im Klassenchat passiert ja eigentlich gar nichts und so. Was soll da schon passieren? Ich weiß nicht, ob man gerade die Studien vom WDR dazu gesehen hat, dass ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen Jugendlichen im Klassenchat mit problematischen Inhalten konfrontiert werden. Also das sind alles so Themen, wo ich sage, wo man ran muss. Und deswegen will ich aber eins sagen, unabhängig davon, ob wir ein Social-Media-Verbot machen, ob wir irgendwie über Handyverbote und so reden, digitale Bildung muss trotzdem erfolgen, weil es nämlich die Grundlagenfähigkeit für ein KI-basiertes Zeitalter der Digitalisierung für eine ganze Generation an jungen Menschen und eigentlich für alle Altersstufen sein wird. Und wir werden sonst bald, bin ich mir ziemlich sicher, in der Gesellschaft sehen, wie Jobs sich so wandeln. Und wenn wir nicht hinterherkommen, werden wir ein echtes Problem im sozialen Bereich behalten, weil die Jobs wegfallen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, jetzt haben Sie schon KI angesprochen hier als ganz neue Herausforderung. Nochmal neben Social Media und Jugendlichen ist ja jetzt nun mal jede mögliche KI-Plattform eigentlich gratis zur Verfügung, die wahrscheinlich dann auch Daten, oder was heißt wahrscheinlich, die auch Daten sammelt von Jugendlichen und natürlich auch dabei hilft, mit kleinen Schnipseln Bilder zu erstellen. Ja, das ist vielleicht im ersten Moment dann lustig, wenn man irgendwie als 13-Jähriger sich selbst auf den Mond dann irgendwie projizieren kann. Aber wie verändert KI dieses Feld Cyberkriminalität denn nochmal auf eine ganz andere Stufe?
Als guter Podcast-Partner erweitere ich das natürlich. Und ich glaube, wir stehen nicht nur vor der Frage, ob das Kriminalität ändern wird, werde ich auch gleich was zu sagen. Wir stehen vor der Frage, welche Auswirkungen das eigentlich für uns als Gesellschaft haben wird. Und zwar bin ich der Meinung, dass KI und auch Robotik, also wir stehen ja bei KI auch ganz am Anfang. Ich glaube, dass Embodied KI nennt man das eigentlich, also dass eine KI noch einen Körper kriegt. Humanoide Roboter, aber auch zum Beispiel selbstfahrende Autos. Das heißt, wir steuern, also das ist vermutlich die wichtigste Technologie, die in den letzten 100 Jahren erfunden wurde. Die gibt es natürlich schon länger, also der Lisa-Effekt, der ist schon sehr lange bekannt, ja. Aber sie ist jetzt für uns wahrnehmbar geworden, was man damit machen kann und in welche Entwicklungen wir machen. Und diese KI, ich glaube, es gibt keinen Beruf, wo das keine Rolle spielen wird. Und das gilt natürlich auch für die Kriminalitätsbegehung und das gilt auch für die Strafverfolgung und für die Gefahrenabwehr. Auch die Polizei ist davon betroffen, was hier eigentlich auf uns zukommt. Und jetzt zu dem Thema Kriminalität bei KI. Da ist das so, dass man einerseits hat das eine KI natürlich, also eine KI kann dir helfen, einfacher Kriminalität zu begehen. Ja? Die kann dir eine saubere Phishing-E-Mail schreiben, die kann dir zum Beispiel irgendeine Beleidigung von mir aus, wenn du es nicht weißt, formulieren, der hat mal ganz blöde gesagt. Die kann dir aber auch helfen, Schadsoftware, also eine Malware, also ein Virus zu, einem Wurm oder so zu programmieren. Es ist so, wir kennen in der Kriminalität eigentlich diese Aussagetheorie der differenziellen Assoziation, dass man Kriminalität erlernen können muss. Also man kann nicht von sich aus jetzt wie im Film, ein Auto einfach kurz schließen. Das muss dir irgendeiner mal irgendwo gezeigt haben. Das kann man nicht einfach so. Ne? Und dieses Zeigen, das hat viel damit zu tun, mit wem man abhängt. Wenn du mit Leuten abhängst, die selber delinquent eher neigen, dann können die dir das vielleicht auch zeigen, weil sie es gelernt haben. Diesen Mechanismus brauchst du bald nicht mehr, weil die KI in der Lage ist, dir das zu zeigen. Schon jetzt mit dem Videomodus, dass du per Kamera anwirfst und KI fragst, ey, was kann ich damit machen und so, ne? Schon jetzt ist das eigentlich alles denkbar. Das heißt, das wird so eine Art Buddy im Crime, also ein Partner in der Kriminalitätsbegehung, die dir hilft als Täter, ey, ist das Haus hier geeignet eigentlich zum Einbrechen? Worauf müsste ich, da ist eine Kamera, musst ein bisschen aufpassen. Man kann das natürlich ein bisschen umschreiben, also Injection oder so machen, damit die KI trotzdem reagiert. Das ist der eine Punkt. Der mich noch fast mehr interessiert, als nur dieses, dass man sich als anlernen kann durch die KI, ist, dass die KI immer häufiger mittlerweile selber als etwas in Erscheinung tritt, was eigentlich eine Art Täter ist. Also die begeht Handlungen, die normalerweise bei einem Menschen selber Kriminalität wäre. Es gibt auch Fälle, wo KI zum Beispiel im therapeutischen Bereich dann depressive Stimmungen und Ähnliches sogar nochmal verstärkt hat, was auch zu Handlungen gekommen ist. Es gibt mittlerweile Fälle, wo KI vor schwersten Gewaltdelikten im Prinzip Beratung oder irgendwas gemacht hat und die Polizei jetzt weltweit überlegt, kann man eigentlich auf diese Chat-Kommunikation, sollte man drauf zugreifen? Sollten zum Beispiel die Betreiber von solchen KIs eine Verpflichtung haben, das sofort zu melden, wenn einer über solche Themen redet? Gleichzeitig gibt es immer mehr Fälle, wo, wie gesagt, auch eine KI irgendwas macht, wie jemanden halt anstiften. Oder vielleicht selber, gibt auch ein paar sehr interessante Experimente über Anthropic, wo eine KI zum Beispiel dazu neigt, Erpressungsdelikte zu begehen, um zum Beispiel die eigene ja, wie kann man das sagen, das eigene Sein zu schützen. Also eigentlich, wie man das aus den Filmen kennt, so ähnliche Entwicklungstendenzen sehen wir jetzt und wir sind ja erst auf der ersten Level, kommen ja jetzt KI-Agenten, ist ja das, was jetzt gegenwärtig am Durchbruch ist. Das wird nochmal eine Stufe größer. Ich habe gerade erst gelesen, wie zum Beispiel ein KI-Agent in China selbstständig Kryptowährungen im Hintergrund geschürft haben soll, um sich zum Beispiel finanziell unabhängig zu machen. Das heißt, wir werden über kurz oder lang ernsthafte Fragen haben und wenn das sogar noch die KI in der Robotik ist, also ein humanoider Roboter zum Beispiel da ist und dann dieser Roboter irgendeine Handlung begeht, jemanden schlägt, wie gehst du damit um? Und da gibt es jetzt schon sehr interessante Videos, also vor kurzem ist ein Video zum Beispiel im Netz rumgegangen aus Macau in China, da ist halt ein Humanoider, der läuft, ich glaube, das ist der Unity G1, der ist gegenwärtig, weil er relativ billig ist, sehr, sehr viel im Einsatz. Und der läuft zum Beispiel hinter einer älteren, also lebensälteren Dame wohl, um die 70. Und der stößt die immer an. Und die lebensältere Dame, die ist auf der Straße mit ihm konfrontiert. Und die weiß gar nicht, damit umzugehen. Und die dreht sich um, schreit den an. Aber der macht das weiter, auch arbeitet mit den Ärmeln. Und sie ist total überfordert von der Situation. Und dann kommt die Polizei und führt den Roboter ab. Es ist natürlich eine totale Zukunftsgeschichte. Aber wir werden halt erleben, wie die Menschen auf so etwas immer häufiger auf der Straße in Interaktion treten. Dass wir uns diesen Raum teilen, nicht nur den digitalen mit dem Digitalen, sondern dass das Digitale aus dem digitalen Raum durch die KI und die Autos in unseren eigenen Lebensraum reinkommen. Und das führt automatisch auch zu Situationen. Und wenn man sich da mit den anderen Experten immer zu dem Thema unterhält, sagen die halt, also gibt es eigentlich zwei Meinungen. Die eine ist, das ist alles nur Technik und Algorithmus. Da gibt es keine, die können keine Gefühle empfinden. Also brauchen wir uns nie über Strafrecht oder irgendwie sowas unterhalten, weil das kann nicht funktionieren, sind ja keine Wesen. Es ist einfach ein Gegenstand. So wie man sich nicht drüber unterhalten kann, ob halt ein Glas irgendeine Straftat begehen kann. Und dann gibt es andere, zu denen ich mich eher zählen würde, die sagen, das ist doch schon was anderes, wenn eine KI konkret etwas sagt, auch Handlungsweisen an den Tag legt, die schwierig sind. Und wie willst du überhaupt erkennen, ob eine KI selbstständig das irgendwann macht? Schon jetzt gibt es Schwierigkeiten nachzuvollziehen, was sie wirklich machen. Ich glaube, wir werden uns in der Zukunft in diesen Bereichen das Leben mit der KI und mit der Robotik teilen, wie mit einem anderen Wesen. Und das ist, da mag ich jetzt auch vielleicht so ein bisschen als Spinnerei für manche. Also, wie gesagt, die Szene ist wirklich gespalten. Die einen warnen davor und die anderen sagen, das wird so nie kommen. Ich habe mich zum Beispiel immer damit gefragt, wie wollen wir mal damit umgehen, wenn eine KI glaubhaft sagt, sie will nicht abgeschaltet werden. Und dann ist sie in einem humanoiden Roboter und sie sagt zu dir glaubhaft, ey, ich will das nicht. Ich will weiter hier sein. Und wir schalten die trotzdem ab. Also was ist das? Das kann man natürlich sagen, ist nur ein Gegenstand, ist ein Algorithmus, der macht das. Aber wie wirkt das auf die Menschen, wenn sie denn das machen? Es gibt auch Videos, zum Beispiel so Tests, wo man humanoide Roboter umschlägt und umtritt. Und ich habe das bei mir auf meinen eigenen Kanälen auch immer mal geteilt. Und viele meiner Community haben geschrieben, dass sie Mitleid mit diesen Robotern haben. Weil nämlich das doch was anderes ist, wenn so ein humanoider Roboter läuft wie wir. Der ist dort unterwegs und der kommuniziert mit uns. Und ich finde das halt super spannend. Genau diese Frage. Und ich glaube aber, dass bevor es zu den humanoiden Robotern kommt, ist das Erste, was wir massenhaft erleben werden, Straßenverkehr. Und das wird Auswirkungen auf die Polizei haben. Nämlich autonome Fahrzeuge, das wird Auswirkungen auf das Thema Berufskraftfahrer haben. Ich glaube, dass in 20 Jahren in deiner Generation vermutlich es keine Berufskraftfahrer mehr brauchen wird oder mehr geben wird sogar. Und gleichzeitig, wenn die Autonomen alle fahren, brauchen wir überhaupt noch Fahrerlaubnisse. Und wenn die Autonomen fahren, brauchen wir überhaupt noch Straftaten, brauchen wir Verkehrskontrollen überhaupt noch. Ja, und ich habe heute einen Beitrag von jemand anders gelesen, der hat gesagt, also es ist so tatsächlich, dass bei Verkehrsunfällen 90% Fahrfehler sind. Also es ist nicht so, dass die Technik das die Unfälle baut, sondern es ist der Mensch, der sagt, oh, da komme ich vorbei, hier kann ich mal schnell aufs Gas treten. Ach, das schaffe ich noch, kein Problem. An dem Fahrradfahrer kann ich schnell vorbeiziehen. Und dann gibt es die Unfälle. 90% Fahrunfälle. Und alle Studien zeigen, dass autonomes Fahren wesentlich sicherer fährt als der Mensch. Es gibt immer mal Ausnahmen, besonders guter Fahrer oder so. Aber im Durchschnitt fahren die wesentlich sicherer. Ist man dann nicht ethisch zum Beispiel verpflichtet, dass wir erst recht auf autonomes Fahren setzen müssen, weil die halt eventuell unsere Opferzahlen auch im Straßenverkehr minimieren können. Ja, weil es weniger Verkehrstote geben könnte dadurch. Und ich sehe das auch manchmal, also für uns auch immer super interessant, weil Wenn man zum Beispiel ein Fahrzeug mit jetzt schon teilautonomen Systemen hat, also Verkehrszeichenerkennung, man erkennt das Verkehrszeichen, das Auto reguliert selber die Geschwindigkeiten und so. Da habe ich mich immer mal gefragt, was wird diese Situation, wenn die weiter so geht, eigentlich zum Beispiel für so Themen wie Blitzer und sowas bedeuten? Wird doch bedeuten, dass die Blitzereinnahmen massiv runtergehen werden. Das ist zum Beispiel ein Thema, was die Gemeinden irgendwie betreffen wird. Also es gibt keinen Bereich hier, der nicht für uns relevant ist. Und ich selber beschäftige mich dann noch mit einem Ansatz von Emil Durkheim. Das ist auch ein Soziologe gewesen. Der hat im 20. Jahrhundert gelebt und der hat sich damit beschäftigt, wie der wenn der Arbeitsmarkt durch große Umbrüche im Prinzip ins Durcheinander gerät, wie die Menschen darauf reagieren. Und das hat ja Anomie, ein anomischer Zustand gewesen. Es kann zum Beispiel Krieg sein, wirtschaftliche Umbruchssituationen, Industrialisierung war das. Und dann werden so die althergebrachten Sachen aufgebrochen und die Menschen wissen nicht umzugehen. Sie haben vielleicht keinen Job mehr, wissen nicht, wie sie eigentlich ihre Familie ernähren und so. Und er beschreibt, dass dann die Situation halt eintrifft, dass das zu Kriminalität führen kann oder zu depressiven Situationen in einer Gesellschaft. Und ich habe die Befürchtung, warum wir uns auch damit müssen, zumindest gedanklich auseinandersetzen, ich habe die Befürchtung, dass wir auf so eine Situation zusteuern könnten im Bereich von KI und Robotik. Und ich hatte auch mal ein Erlebnis, da hat mir einer aus meiner Community mich nämlich gefragt, auch ein junger Mensch, Herr Rüdiger, ich folge Ihnen immer und ich gucke mir das alles an mit KI und Robotik, was Sie so posten. Was ist denn jetzt ein sicherer Beruf, den Sie mir empfehlen können, den ich einschlagen soll in der Zukunft? Und da hatte ich zu tun. Da musste ich richtig überlegen, was ist jetzt sicher? Man könnte sagen, die Handwerker. Dann gucke ich, also ich weiß nicht, wer das gesehen hat, aber Anfang des Jahres, was die Chinesen unserem Bundeskanzler gezeigt haben, das waren die humanoiden Roboter. Das war nicht irgendwie ein tolles Auto, das waren die humanoiden Roboter. Und die sind in Massenproduktion, USA und China sind uns in den Bereichen schon massiv enteilt. Und diese sind theoretisch, also wenn ich mir das anschaue, das wird auch nicht allzu lange vermutlich sicher sein. Alle akademischen Berufe, zu denen ich mich selber zähle, die würde ich erst recht nicht als sicher empfinden. Journalismus würde ich auch nicht als, ne, selbst Bildungsbereich, Lehre und so, ja, all diese Jobs, teilweise können die ja jetzt schon besser von KIs gemacht werden, weil man geht immer so bei diesen Themen, auch bei der Polizei ist das auch manchmal ein Thema, wenn ich mit jungen Studierenden zum Beispiel drüber rede. Glaubst du, die KI könnte zum Beispiel Polizeijobs irgendwie ersetzen? Dann kommt immer, naja, wir müssen empathisch sein und das können die nicht, da muss man individuell reagieren und so, ne? Und da schwebt immer auch der Gedanke mit, dass jeder Mensch in seinem Beruf immer das Beste gibt. Jeder Mensch ist immer von Anfang an die ganze Zeit nur aufmerksam und ackert und immer empathisch. Also ist das nicht. Im Berufsleben läuft das so nicht. Und die KI wäre aber so. Und Robotik könnte auch so sein. Und ich glaube, das ist ein Thema. Ich hatte auch neulich mal eine Diskussion gesehen, da haben sie junge Kinder lernen lassen, Mathe mit KI und mit einem Lehrer. Und danach wurden die Kinder gefragt, wer ihnen das besser beigebracht hat. Und dann haben die Kinder gesagt, die KI, weil ich konnte immer nachfragen, war rund um die Uhr da, ich konnte mir das zeigen. Was sagt uns das? Entweder passen wir uns an, oder wir haben ein Problem. Und das Anpassen erfordert das Wissen darüber. Und deswegen brauchen wir digitale Bildung ab der ersten Klasse für alle. Nicht nur, um in meinen Themen aufgeklärt zu sein, wie kann ich Tätern begegnen oder wie kann ich dem ausweichen, sondern es ist die Fähigkeit in der Zukunft, um überhaupt noch in einem Wirtschaftsstandort eine Chance zu haben auf dem Arbeitsmarkt.
Doofe Frage dann, sind Menschen dann überhaupt in der Lage, diese ganzen Möglichkeiten, die sie gerade aufgezählt haben, es ist ja wirklich enorm viel Impact jetzt gewesen, wo KI überall ja Jobs ersetzen, Jobs erledigen kann, kann dann überhaupt ein Mensch darauf wirklich gut vorbereiten oder sollte vielleicht auch eine KI sozusagen den Unterricht geben dann?
Also ich selber glaube, dass es eine Mischung werden wird. Ich glaube aber, dass es zum Beispiel so ist, dass Leute, die sehr gut vermitteln können, also du wirst ja sicher auch Lehrkräfte gehabt haben, wo du gesagt hast, die konnten sehr gut Unterricht vermitteln.
Ja, selbstverständlich, die einen und die anderen.
Ne? Genau. Und du wirst Lehrkräfte gehabt haben, wo es nicht der Fall war. Und ich glaube, dass sich das in der Zukunft noch weiter auseinanderklamüsern wird. Wer wirklich gut in seinem Job ist, mit Leidenschaft solche Themen macht, ist ja nicht nur Lehre, das ist in allen Bereichen so. Ja? Also ich will jetzt nicht nur auf die Schule oder so gucken, sondern das gilt für alle Bereiche. Die wirklich mit intrinsischer Motivation, würde man sagen, also die mit Motivation rangehen, begeistern und Themen vermitteln können, die werden durch KI unterstützt werden. Die, glaube ich, die diese Fähigkeiten nicht haben, die laufen Gefahr, ersetzt zu werden. Warum soll ich mir einen Lehrer antun, zum Beispiel eine Lehrkraft, die das nicht so rüberbringt, wenn eine KI das kann? Und vielleicht sogar noch besser. Und das ist das Thema. Also es ist nämlich nicht nur ein Thema für euch Junge, es ist für unsere Generation eigentlich ein Thema, weil wie werden wir das erleben? Und wenn man auf den Markt guckt, sieht man jetzt schon die ersten Massenentlassungen in diese Richtung, die auch nicht selten auch so einen Hintergrund vielleicht haben könnte in dem Zusammenhang. Aber ich will nochmal sagen, jeder hat es selber in der Hand aus meiner Sicht. Er muss halt versuchen, sich dort an diesen Raum anzupassen und sich neu zu definieren in diesen Bereichen.
Ja, ich hoffe jedenfalls, wir konnten den ein oder anderen hier auf jeden Fall auch aufklären. Und es bleibt, glaube ich, auch zu sagen, verbreitet die Folge. Es ist, denke ich, ein sehr wichtiges Thema, worüber man auch bestimmt noch 3 weitere Folgen drehen könnte, ja, weil es so viel Gesprächsstoff liefert und so viele offene Fragen, sage ich mal, noch beinhaltet. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt hier die Zeit ausgegangen. Ich danke für die 2 ja, wunderbaren Folgen und für die Beantwortung der Fragen. Ja, wie gesagt, nicht alles, was digital ist, ist unbedingt harmlos. Das Internet ist ein Raum, in dem ihr selber Verantwortung für euch übernehmen müsst und euch überlegen müsst, ob ihr ihn und wie ihr ihn benutzt. Und vielen Dank, dass Sie da waren und die Fragen beantwortet haben.
Hey, klar, hat mich total gefreut. Gerne wieder.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.